In den Balinger Bergen bin ich geboren. Und zwar in dem örtlein Dürrwangen. Deswegen hießen sie mich nachher in der Schule, weil ich so dürr war. Das ist klar, woher du kommst. 1902 zogen wir dann auf die Filder nach Ruid. Dort verlebte ich meine Jugend, eine wunderschöne Jugend.
War Ihr Vater auch Theologe?
Ja, der war Pfarrer.
Sie sind also auch in einem Pfarrhaus aufgewachsen?
Ja.
Ganz in der Tradition der Familie Mörike?
Jawohl, wir waren 6 Geschwister. 3 Söhne, 3 Töchter.
In diesem Pfarrhaus Mörike war da was von altem mörikischem Geist spürbar?
Keine Spur. Mein Vater war ein Pfarrer und kein Dichter, aber auch nicht im Geringsten, so wenig wie ich nachher als Pfarrer je gedichtet habe, sondern mich befleißigt habe, ein guter Pfarrer zu werden. Wie weit das gelang, das steht nun in anderer Hand. Mit 14 Jahren musste ich das sogenannte Landexamen machen, das Aufnahmeexamen ins Seminar Maulbronn-Blaubeuren. Ich habe es gerade noch bestanden, was mir sehr lieb war, denn von da an musste ich, der ich vorher der Primus war in der Klasse, nicht mehr so viel arbeiten. Denn ich konnte bloß noch hinaufkommen und nicht mehr herunter. Diese 4 Jahre im Seminar Maulbronn-Blaubeuren war eine Jugendzeit, wie man sie sich schöner überhaupt nicht denken konnte. Mit den 50 Jugendkameraden zusammen war es eine Lust, jung zu sein.
Und für Sie war das immer klar, diese ganzen Jahre hindurch, dass Sie auch einmal Pfarrer werden würden?
Da war bei mir nie irgendwelche Unklarheit. Merkwürdigerweise, obgleich ich halt so durchaus nicht ein sogenannter Pfarrerskandidat war, sondern der Vater hat so gewollt und mir schien das durchaus richtig und deswegen ist es auch so geworden. Mit 18 Jahren bin ich dann als Kriegsfreiwilliger zum Heer, was ich heute nie mehr täte. Heute wäre ich genau das Gegenteil, KDV, Kriegsdienstverweigerer. Aber die Zeiten haben sich gewandelt. Damals war man noch wirklich ehrlich überzeugt, für nichts anderes als für die Heimat zu stehen und wenn es gilt, zu sterben. Und war die ganze Zeit in Frankreich von 1915 bis 18, bin immer an der Front eingesetzt gewesen als Artillerist, an gefährlichen und gefährlichen Stellen und bin völlig unverwundet nach Hause gekommen.
Sind Sie auch so begeistert, wie Sie losgezogen sind, nach Hause gekommen?
Das kann ich nicht sagen. Aber ich blieb nach wie vor, wenn man so will, Nationalist. Auch nach dem Krieg. Und bis es dann eine Wendung nahm, bis zum heutigen Tag, da gab es doch allerhand zu erleben. Und erst das Jahr 33 haben einem die Augen geöffnet und vollends, wo der Kirchenkampf dann einsetzte, hat man gemerkt, was los ist, wie man hinters Licht geführt wurde und betrogen wurde noch und noch.
Wer hat Sie besonders geprägt, hat Ihnen besonders viel gegeben, Herr Mörike?
Von den Lehrern?
Ja.
Das war der Schlatter, der alte Schlatter, Adolf Schlatter. Das war ein erstens ungemein gelehrter Mann, dabei aber ein Mann, der es verstand, einen an die Sache, ans Neue Testament, so heranzuführen, dass man dafür einfach Augen und Ohren offen bekam. Und deswegen liebte man ihn auch sehr. Und bei Heim war es nicht viel anders. Liebenswerte Lehrer, die also nicht bloß Großgelehrte waren, sondern auch große Menschen.
Sie haben wahrscheinlich im Tübinger Stift gewohnt und gelebt und waren ein Stiftler.
Ein Stiftler, ganz genau. Und auch da war ich mit Leib und Seele drin im Stift. das Stift selber, das heute zum Teil verschrien ist, war uns eine, ja, kann man sagen, Heimat. Dort war es uns wohl.
Wie lange haben Sie studiert? Bis zu welchem Jahr, Herr Möhrigen?
Das ist auch das Eigenartige. 1919, im Februar, begann mein Studium. Und im Juli 1922, also nach 3,5 Jahren, war das Studium abgeschlossen.
Und dann sind Sie Vikar geworden?
Ja, bin ich Vikar geworden. Zuerst in Holzgerlingen, da wurde ich gleich pfarrerweise, weil der Pfarrer krank war, und wurde von der Gemeinde mit offenen Armen in Holzgerlingen aufgenommen. Ich war aber nicht lang dort, bloß etwa 3 Monate. Dann wurde der Pfarrer wieder gesund und ich ging nach Bethel, um dort ein halbes Jahr zu pflegen. Epileptiker, Fürsorge, Zöglinge, Kranke. Danach ging es nun zurück in die Heimat, zuerst nach Schramberg. Nach Schramberg kam ich in das Kommunistenviertel von Stuttgart, nach Ostheim. Und da habe ich eine und die andere Klasse gehabt, das waren fast lauter Kommunistenjünglinge. Mit denen war es nicht so ganz einfach, aber wir haben uns zusammengerauft, bis wir uns wirklich schätzen. Und da war hauptsächlich eines, was sie zusammenschweißte, und das war das Singen. Ich habe mit ihnen unendlich viel, 3/4 von der ganzen Stunde, habe ich mit ihnen gesungen und gelernt, Lieder, die ich zum Teil selber nicht konnte. Und siehe da, die haben je länger, je mehr gern gesungen und sind dadurch zusammengewachsen, auch mit mir. Da gab es allerhand nette Sachen. Eines Tages saß ich immer ganz vorne bei einem am Bank und habe unterrichtet. Und wie ich so mittendrin war, auf einmal sagte er ganz laut, oh, Herr Stadtvikar, damals war man noch Stadtvikar, heute ist aber leverig. Wissen Sie, was leverig ist?
Ja.
Die ganze Klasse natürlich hat schallend gelacht. Und ich mit. Damit war es gewonnen. Ein anderer, der hat seine Sprüche nicht gekonnt. Die hat man damals aufbekommen. Dann sage ich zu ihm, du schreibst bis zum nächsten Mal die Sprüche 5-mal ins Reine. Dann steht er auf und sagt, Herr Stadtvikar, geben Sie mir doch 2 Tatzen, dann ist der Fall erledigt. Dann ist die ganze Klasse wieder eingelächter.
Haben Sie da Religionsunterricht gegeben oder war es Konfirmandenunterricht?
Los, ja, Unkonfirmandenunterricht. Ich habe etwa 20 Stunden Unterricht gegeben. Das war viel zu viel. Auch droben in der Heidehofschule und in der Waldorfschule. Aber es, ich bin auf viel Weise in die Geschichte hineingekommen. Das war also Ostheim. Und dann nach Ostheim kam ich auf meine erste ständige Stelle nach Obelsbaum, hier in der Gegend. Und dahin habe ich dann 1926 geheiratet. Also vor 52 Jahren. Wir haben vor 2 Jahren unsere goldene Hochzeit gefeiert. Und dort war es uns wohl. Es waren 9 Ortschaften, war eine große Arbeit. Aber die Gemeinde hat es einem nicht schwer gemacht, sondern hat zusammengehalten.
Ja, da waren Sie also dann fast ein Jahrzehnt in Obelsbaum.
Ja, genau. Da haben wir unsere 4 ersten Kinder gekriegt. Unser Pflegesohn kam als 5. dann dazu.
In Obelsbaum hat dann auch die erste politische Auseinandersetzung begonnen.
Mhm. Da war was los.
Vielleicht könnten Sie mal ein bisschen erzählen, wie das dann 1933 begann.
Also 1933 begann eben der Kirchenkampf. Vorher war es ein ganz normales Gemeindeleben, ohne irgendwelche auffallende Zwischenfälle. Im März 1933 flatterte eines Tages plötzlich auf dem äußersten Kirchturm oben, wo die Kugel sitzt, die Hakenkreuzfahne. Da habe ich dem zuständigen Mann gesagt, die Hakenkreuzfahne gehört nicht auf die Kirche. Er hat mit der Kirche nichts zu tun. Bitte entfernen Sie so schnell wie möglich. Was er nicht tat. Dann habe ich mir einen jungen Burschen gesucht und der ist tatsächlich hinaufgeklettert bei Nacht und hat sie heruntergeholt. War lebensgefährlich. Dann habe ich sie genommen und bin in das Hauptquartier der Partei in Stuttgart gezogen, in die Silberburg und habe die Fahne abgegeben mit dem nötigen Vermerk. So und so sei es gewesen, das sei ein Unfug. Und der Betreffende hat gesagt, Sie haben völlig recht, da gehört er nicht hin, die Fahne. Ich danke Ihnen, dass Sie mir es gebracht haben. Und dann hat er dem Ortsgruppenleiter eine auf den Deckel gegeben.
Standen Sie eigentlich von Anfang an gegen den Nationalsozialismus? Oder hat Sie das Nationale daran nicht doch zunächst einmal fasziniert, Herr Mörike?
Ja, man hat manches, die Volksgemeinschaft, die zustande kam, die damals tatsächlich zustande kam, wenigstens bei uns, das hat mir eingeleuchtet und imponiert und mir gesagt, wenn das wirklich der Witz ist vom Nationalsozialismus, dass er das Volk zusammenführt und zusammenschweißt, dann ist es gut. Aber dann hat sich bald das Ideologische dran, die weltanschauliche Seite, in unguter Weise gezeigt. Und dann habe ich gewusst, dass ich irregeführt war. Und habe dementsprechend den Kampf aufgenommen. Ich habe natürlich gemerkt, dass tatsächlich die Demokratie von ehedem, je länger, je mehr zugrunde geht und die Meinungsfreiheit ebenfalls und die Gleichschaltung auf allen Gebieten um sich greift. Auf diese Weise bin ich auch der politische Gegner, nicht bloß der kirchenpolitische Gegner geworden.
Ja, und da ist ja, glaube ich, ziemlich früh dann passiert, dass man auf Sie aufmerksam geworden ist und dass man Ihnen Spitzel in die Kirche geschickt hat am Sonntag, wenn Sie gepredigt haben.
Ja, ja. Das ist also bei uns natürlich ganz klar gewesen und hat auch zu Zusammenstößen geführt, die aber nie irgendwie gewalttätig verliefen. Und zwar deswegen, weil die Gemeinde geschlossen hinter mir stand. Mit Ausnahme von wenigen Leuten.
Da gab es doch diese schöne Geschichte, Herr Mörike, dass man Ihnen zwei Gestapo-Leute in die Predigt geschickt hatte, um mitzuschreiben und die beiden nicht so schnell mithalten konnten, wie Sie gesprochen haben.
Mhm. Und da ging eine Vorgeschichte voraus, die den Anlass dazu gab. Da war eine Bezirksposaunenversammlung und da wurde ich gebeten, die Predigt zu halten. Das habe ich getan und habe dabei sehr deutlich gesprochen, was alles Nationalsozialismus faul und brüchig ist. Und dann haben die zwei, die drin saßen, mich nachher im Pfarrhaus verhören wollen. Es kam aber nicht dazu, denn die ganze Gemeinde blieb vor dem Pfarrhaus stehen, schweigend. Gar nichts unternommen als bloß da gewesen. Und das hat ihnen die Sache ungemütlich gemacht. Und sie haben gesagt, sie werden wiederkommen. Sie sind dann am nächsten Tag wiedergekommen und haben mich geholt auf ihre Silberburg und mich da verhört. Das heißt, sie haben mich nicht verhört, sondern sie haben gesagt, sie seien in der Predigt gesessen und ich hätte zu schnell gesprochen. Ich müsste also ihnen die Lücken, die sie in der Predigt haben, ausfüllen. Da haben mich gesagt, das mache ich gern. Dann kriegt ihr die Predigt doch mal zu hören. Und habt es das dann getan. Dann haben sie gesagt, so jetzt soll ich unterschreiben, dass das so sei. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ihr alles hineingeschrieben habt. Jetzt müsst ihr es mal nochmal alles lesen. Dann haben sie es zum dritten Mal zu hören bekommen. Und dann bin ich zufrieden gewesen. Und dann sind wir zusammengesessen bei einer Zigarre und haben uns noch unterhalten. Die waren also keine gefährlichen Leute. Auf jeden Fall waren es arme Tropfen. Bei den deutschen Christen war es gar. Das war die nationalsozialistische Kirchenpartei. Die ganz und gar auf Seiten Hitlers stand und alles, was er tat, für richtig und gut befand. Und dem sind wir natürlich entgegengetreten.
Wie hat sich das aufgeteilt?
Das ist schwierig zu sagen. Die bekennende Kirche war an und für sich eine Organisation für sie. Und der Oberkirchenrat ebenfalls für sie. Und dieses Nebeneinander war gar nicht leicht, sondern hat uns je und je große Not gemacht. Weil der scharfe Kurs, den die bekennende Kirche steuerte, da oben nicht immer gelegen war. Manchmal durchaus, aber manchmal eben auch gar nicht.
Und vielleicht könnten Sie das nochmal erzählen, Herr Mörike.
Es war so, wir hatten 9 Mietkäusler, also in verschiedene kleine Orte. Und da habe ich an jedem einen Aushang angebracht, dass der Reichsbischof lügt. Und das war natürlich ein starkes Stück. Und dann wurde ich auf dem Oberkirchenrat deswegen verhört. Dann habe ich bei der Sache geblieben. Der Oberkirchenrat sagte, so dürfen Sie es nicht sagen. Es entspricht nicht der Wahrheit, müssen Sie sagen. Dann sage ich, es versteht bei uns kein Mensch, sondern bei uns versteht bloß einer, wenn man ihm sagt, er lügt. Und das hat dann den Schluss gegeben, dann haben sie nichts mehr gesagt.
Ja, hat es in Oppelsboom noch irgendwelche dramatischen Ereignisse gegeben, solange Sie da waren?
Ja, die eine. Ich wurde, während Wurm im Hausarrest war, strafversetzt und bekam die Auswahl zwischen 3 Ortschaften, Asch, Grindelhardt und Dornberg, da hinten im Bohlenhäusl. Das war nun sehr schön. Ich habe das nun im Kirchengemeinderat vorgelegt, dass ich da strafversetzt sei und zwischen den 3 Gemeinden zu wählen habe. Und ich denke nicht daran, dieser Strafversetzung zu folgen. Dann sagte der Kirchengemeinderat, er auch nicht. Dann sagte ich, gut, aber das müssen wir vor die Gemeinde bringen. Das genügt nicht, wenn wir unter uns diese ganze Geschichte vortragen. Und einer, den bitte ich von euch, dass er in der Kirche am nächsten Sonntag, wenn wir es der Gemeinde bekannt geben, das Wort nimmt und die ganze Geschichte vorträgt. Da hat sich einer gemeldet, einer unserer besten Leute. Und dann kam der Sonntag und da habe ich vorher dann an den sogenannten Landesbruderrat, zu dem ich auch gehörte, das war das Gremium der bekennenden Kirche. Dem habe ich geschrieben, dem Vorsitzenden, er möge doch etliche Pfarrer animieren, dass sie am nächsten Sonntag kommen und im Talar in die Kirche einziehen. Und dann kamen 28 Pfarrer. Und sie sind dann also feierlich in der Kirche eingezogen, haben Platz genommen um den Altar. Und einer von Landesbruderrat, der hat dann die Predigt gehalten, nicht ich. Und danach stand der Kirchengemeinderat im Altar und hat nun der Gemeinde in einer ausgezeichneten kleinen Rede deutlich gemacht, um was es hier geht. Und dann am Schluss gefragt, so jetzt steht auf und sagt, ob der Pfarrer da bleiben soll, mit Ja oder nicht, mit Nein. Dann ist die ganze Gemeinde aufgestanden und hat Ja gesagt. Das habe ich dann im Oberkirchenrat, dem Kommissarischen, der mich strafversetzt hatte, mitgeteilt. Und siehe da, es blieb alles beim Alten.
Und Sie blieben in Oppelsboom?
Blieben in Oppelsboom, unangefochten.
Und wann sind Sie dann aus Oppelsboom weggegangen?
1935.
Nach Kirchheim an der Tick.
Mhm. Dann ging es erst recht los.
Und warum sind Sie nach Kirchheim gegangen?
Ich wurde dort gebeten. Und dann bin ich diesem Ruf gefolgt. Und das bereue ich heute nicht.
Und Sie waren Stadtpfarrer in Kirchheim. Mhm. Und das waren doch sehr bewegte Jahre, Herr Mörike.
Mhm.
Könnten Sie ein bisschen erzählen, wie das gegangen ist in Kirchheim? Da hatten Sie es schwer.
Nun, wo ich dort ankam, wusste ich natürlich genau, dass ich von der Partei genau gemeldet war. Wer ich bin, welch gefährlicher Knabe ich bin und so weiter. Und ich wusste genau, dass da eines Tages was los ist. Also das hat mich in meinem Amt in keinster Weise beirrt, sondern ich habe also weitergemacht, als ob nichts geschehen wäre. Und dann 36 ging es los, da war eine Predigt. Da hatte vorher am Abend hatte der Goebbels in Essen für Adolf Hitler, der am nächsten Tag gewählt werden sollte, einmal wieder, hatte also gesagt, hier steht nun Adolf Hitler als Hohepriester Gottes und tritt ein für sein Volk. Das war mir nun zu viel. Und dann habe ich, das hat einen Ausschlag gegeben, ein Gebet gesprochen, Gott möge dem Führer die Zucht seines Geistes nicht entziehen. Und das hat nur den Ausschlag gegeben. Da musste ich dann vor den Kreisleiter und musste vor das Oberlandesgericht und hat dort einen Verweis einheimsen und habe den Unterricht verloren, den Religionsunterricht in der Schule. Aber damit war der Fall erledigt.
Aber es gab doch dann auch mal einen Prozess, dem Sie angeklagt worden sind.
Das war 38. Da war eine Wahl. Wieder mal eine Wahl. Und in dieser Wahl habe ich eine Wahlerklärung geschrieben und eingelegt in den Wahlzettel. Und dort stand allerhand Deutliches drin.
Da haben Sie geschrieben, obwohl es mir schwer fällt, mich an dieser Wahl überhaupt zu beteiligen, nachdem es bei der letzten Wahl vom 29. März 1936 offensichtlich nicht mit rechten Dingen zuging, so möchte ich doch die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, auch auf die Gefahr hin, dass diese Erklärung dieselbe Bewertung erfährt wie seinerzeit die leeren Stimmzettel, und ich erkläre Folgendes. Auf die erste Frage, bist du mit der am 13. März 1938 vollzogenen Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich einverstanden, antworte ich mit Ja. Auf die zweite Frage, stimmst du für die Liste unseres Führers Adolf Hitler, antworte ich mit Nein.
Und das wurde dann abends...
Ohne Unterschrift, aber man wusste sofort, wo das herkommt.
Ja, also abends wurde dann eine Wahlversammlung, eine Siegesversammlung im Adler gehalten. Und dann wurde das vorgelesen und hat alles geschrien, das ist der Mörike weiter, niemand das sonst. Und nach kurzer Zeit kamen dann etwa 30 Leute, Männer und Frauen, vors Haus und verführten da einen Mordskrawall, Mörike raus und so weiter. Ich bin natürlich nicht raus, also ich blieb in meinem Schlafzimmer. Dann haben sie die Türe unten eingeschlagen und sind dann hereingestürmt ins Pfarrhaus und in die Schlafzimmer und haben mich da zusammengeschlagen und dann abgeführt ins Gefängnis.
Und auf dem Weg ins Gefängnis hat man sie noch malträtiert mit Schlägen und
da
bespuckt. Da
ging es dann weiter.
Und beschimpft.
Das mit Beschimpf, das hat mich natürlich weiter nicht gestört. Dagegen diese ewige Schlägerei, das war nicht angenehm. Damit, bevor es dann hineinging ins Gefängnis, da wollte jeder noch einen Schlag verpassen und hat mich gewürgt und so weiter.
Was waren das für Leute, die Sie da verdrängt haben?
SA-Leute, SS-Leute, Werkschäler und Weiber. Die waren schlimm, die haben mich angespuckt und so fort.
Also eine fanatisierte Menge, die sich auf Sie gestürzt hat. Und haben Sie nicht furchtbar Angst bekommen?
Also wo die Geschichte mal im Schlafzimmer begann, da war jegliche Furcht weg. Da war ich wie in Gottes Hand. Da passierte mir nichts mehr. Die konnten sie mich totschlagen. Es war alles ganz egal.
Sie haben es aber überlebt und sind dann ins Gefängnis eingeliefert worden.
Und das war mein Gefängnis. Das hatte ich zu betreuen. Nach dem ersten Überfall wurde ich etwa 2-3 Tage nachher ins Gestapo-Gefängnis nach Stuttgart geholt. Und dort war ich aber nur etwa 3 Tage. Und dann war ich entlassen. Und ich habe mit dem Gestapo-Mann gesprochen, gesagt, also am Osterdienstag, nach Ostern, werde ich wieder in meine Gemeinde zurückkehren. Ich sehe keinen Grund, warum ich mein Amt verloren habe. Ich habe lediglich getan, was mir mein Gewissen aufnötigte. Dann hat er mir alles versprochen. Es würde nichts geschehen. Ich möchte bloß eines tun, nicht vor Osterdienstag in die Gemeinde zurückkehren. Und da hat er alles gelogen. Ich wurde dann auf die Alp zu einem Freund geführt, wo ich über die Osterzeit geblieben bin, bis Ostermontag. Und dann am Ostermontag, Osterdienstag, bin ich nach Kirchheim zurückgekehrt. Und da ging am Abend meiner Rückkehr die Sache von neuem los. Bloß in viel größerer Aufmachung als am 10. April. Da waren etwa 300 Leute vor dem Haus, wo ich war, im schwiegerelterlichen Haus. Da ging es wieder los. Da wurde also die Polizei zu mir geschickt und gesagt, ich möchte mich von ihnen ins Gefängnis führen lassen, die Schutzhaft. Da habe ich gesagt, nein, auf euer Wort kann ich mich nicht verlassen. Dann haben sie es also beteuert und tatsächlich haben sie mich dann herausgebracht. Und es ging ohne irgendwelche Schlägerei bis zum Gefängnis. Da haben sie wirklich Wort gehalten. Diese Hausbesitzerin, eine Arztfrau, die war ungemein mutig. Sie hat dieser ganzen Gesellschaft gegenüber widerstanden und gesagt, der Mann kommt bloß heraus, wenn ihm nichts geschieht. Und das ist tatsächlich der Fall gewesen. Die SS-Leute und so weiter haben mich tatsächlich beschützt, damit mir nichts passiert. Und dann auf dem Marktplatz, da war nun die ganze Meute in Hunderten und Aberhunderten von Leuten versammelt. Da wurde Halt gemacht. Und da wurde nun der Chor angestimmt, Mirke muss raus, raus, raus. Und das war nun das Signal dafür, dass ich tatsächlich Kirchheim verlassen musste, wenn der Oberkirchenrat nicht dagegen steht. Und ich habe dem Oberkirchenrat mitteilen lassen, er soll auf gar keinen Fall sich auf die Straße einlassen, dass die mich hinausbringt. Aber er hat es nicht fertig gebracht.
Er hat doch nachgegeben.
Die Partei hat zu sehr gedroht, man werde ihn nicht mehr lebendig herausbringen.
Und das war aber eine inszenierte Kampagne gegen Sie.
Natürlich, nichts anderes. Und wenn der Oberkirchenrat gestanden wäre, wäre er selber gekommen und gesagt, hier bin ich, der Mann kommt bloß, über unsere Leiche kommt er aus Kirchenheim raus. Dann wäre wahrscheinlich nichts passiert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der Oberkirchenrat es einfach nicht gewagt, mich wieder nach Kirchheim zurückzubringen.
Und Sie hatten sich dort so viel Aufmerksamkeit verschafft, vor allen Dingen durch Ihre Predigten.
Natürlich. Also die Predigt war das Entscheidende, weil ich da die Möglichkeit hatte, nun wirklich zu sagen, was rechtens ist. Ich meine, auch sonst, im Männerkreis war es natürlich ähnlich. Da hat man sehr deutlich miteinander geredet.
Nach Kirchheim sind Sie wohin gegangen?
Nach Kirchheim konnte ich mich auf eine ständige Stelle augenblicklich nicht melden, weil das der Oberkirchenrat für zu gefährlich hielt. So musste ich kommissarisch irgendwo versehen. Und zwar das erste in Dornhahn, für einen schwer verletzten Pfarrer, der vom Rad gestürzt war. Und da war ich dann 4, 5 Monate. Schöne Zeit. Völlig unbehindert. Und von da aus nach Esslingen Süd. Da war ein Amtsbruder, der war schwer Asthma leiden, musste nach Reichenau. Und da war ich dann 3 Monate. Und es kommt etwas Besonderes. Eines Tages hielt ich eine Beerdigung auf dem Friedhof in Esslingen. Und da nimmt mich der Friedhofwärter und sagt, hier liegt ein Amtsbruder von Ihnen. Kennen Sie den? Bin ich rein und sage, ja, den kenne ich wohl, das ist der Amtsbruder Kraft. Und gleichzeitig war dann die Beerdigung und ich stellte mich zu den Angehörigen. Und die Familie war jetzt allein und die Gemeinde hatte keinen Pfarrer. So habe ich mich dorthin gemeldet und habe dann bald darauf, wie der Krieg ausbrach, 1939, eine zweite Gemeinde dazu bekommen, wo der Pfarrer in Ruhestand ging. Und dieses Flacht, wie es hieß, war eine Gemeinde, die unsere Heimat wurde. Unsere Kinder, die konnten dort in jedes Haus und Stall aus- und eingehen, war daheim. Und die Gemeinde ist so zu uns gestanden, dass der Ortsgruppenleiter auch seinerseits nichts wagte. Er hat einfach gemerkt, er verdirbt mit der ganzen Gemeinde, wenn er hier etwas unternimmt.
Sie haben dann weiter gepredigt wie bisher, Herr Mürke, genau. Oder sind Sie ein bisschen vorsichtiger geworden nach den Kirchheimer Erfahrungen?
Nein, ich bin nicht vorsichtiger geworden. Das kann man nicht sagen. Ich wäre hier völlig ein anderer geworden, wenn ich hier umgesteckt hätte. Sondern wir haben ein Gemeindeleben weiterhin geführt, wie jedes, aber so, dass man merkte, in welcher Zeit man lebt. Wir haben unendlich viel gesungen mit der Gemeinde und besonders mit der Jugend. Trotz allem Krieg und sind ungemein fröhlich und guter Dinge gewesen und haben namens des Sonntags miteinander gespielt auf der Höhe. 40, 50 Kinder und konnten nicht genug bekommen.
Ja, jetzt muss ich mal dazwischen fragen, war das von Ihnen so eine Grundhaltung, die mehr in die Richtung ging, Ohren steif halten, durchhalten, bis dieser Spuk vorbei ist? Oder haben Sie sich auch ein bisschen im Widerstand gefühlt?
Also das Wort durchhalten war in der Gemeinde nicht nötig, denn die hielt durch. Das kann man nicht trennen voneinander. Widerstand der Gemeinde und Widerstand persönlich, sondern das ging Hand in Hand. Die Gemeinde hat mich darin bestärkt, die wusste, was los war und wollte es nicht anders als so wissen, sowohl auf der Kanzel als sonst. Man war da durchaus dafür bekannt, dass man gegen den Nationalsozialismus ist, aber wie gesagt, die Gemeinde, die war der eigentliche Schutz um einen her.
Ja, und als Sie dann in dieser Gemeinde waren, in Flacht, mussten Sie noch mal zurück nach Kirchheim vor Gericht.
Ja, also bei der Gerichtsverhandlung, Kuhhorst, der war ja bekannt als ein sehr scharfer Richter. Er war Senatspräsident. Da ist Folgendes passiert. Das war eine öffentliche Sitzung, dass nur Freunde von mir, ohne Ausnahme, diese Sitzung, diese Prozessverhandlung besuchte Und nicht ein einziger Nationalsozialist wagte, dabei zu sein. Ich war angeklagt der Heimtücke auf der Kanzel, dann des Widerstands gegen den Führer und so noch etliche Sachen, die weiß ich gar nicht mehr. Kurz und gut, man sah in mir einen ausgesprochenen Gegner des Nationalsozialismus und dementsprechend musste ich behandelt werden. Ich hatte in einer Bibelwoche in dem Schopfloch oben, hatte ich über das achte Gebot zu predigen und da habe ich natürlich sehr deutlich gesagt, wie im Nationalsozialismus das achte Gebot übertreten wird, falsch Zeugnis gegeben wird, gelogen wird, betrogen wird. Kurzum, ich habe kein Blatt vor den Mund genommen. Und das hat natürlich einer von den Hörern gemeldet. Das mit dem achten Gebot war ein Anklagepunkt. Und dann wurden die Belastungszeugen vorgeführt. Da hat sich von den ganzen Gutenbergern und Schopflochern ein kleiner Bauer gemeldet. Und der wurde nun gefragt von dem Vorsitzenden, was hat dieser Pfarrer bei seiner Predigt da oben im Schopfloch, was hat der gesagt? Dann hat er gesagt, also als wir aus der Kirche herauskamen, hat sich ein Kreis von Männern gebildet und wir haben über die Predigt miteinander geredet. Und da haben wir gesagt, der Mann, der hat recht geredet. Bloß darf man es nicht sagen. Und da bin ich sehr fertig gewesen.
Wie ist der Prozess ausgegangen?
Er hat 10 Monate mit Bewährung. Ich konnte nach Fach zurückkehren. Und bin dort 10 Monate ohne irgendwelche Schwierigkeiten geblieben. Und dann, nach 10 Monaten, kam der Kommissar und hat gesagt, Sie wollen scheinbar ins Gefängnis. Da habe ich gesagt, wieso? Ich denke gar nicht dran. Ja, Sie haben das und das getan. Sie haben zum Beispiel nicht verhindert, dass Ihre Frau bei dem Frauenkreis nicht zugegen ist. Sie haben eine Sammlung gemacht für Privatabendmahl. Und Sie haben keinen Hitlergruß abgegeben. Dann habe ich gesagt, wenn Sie beim Letzten anfangen, den Hitlergruß, den gibt hier niemand ab. Wir geben immer noch den alten Gruß, Grüß Gott, ab. Es war Advent 1943. Da klopfte es an unserer Haustüre in dem kleinen Dörflein Flacht bei Leonberg. Und als wir öffneten, da standen vor uns ein Ehepaar. Und dem einen war ohne weiteres anzusehen, dass es ein Jude war, der Frau nicht. Wir hießen sie herzlich willkommen. Wir wussten auch schon, dass sie wohl zu uns gehen würden. Und nun waren sie da. Und wir wussten, was auf dem Spiele stand. Denn hinter mir war die Gestapo her schon die ganze Zeit. Und hatte auch schon manches erreicht. Aber es hinderte uns nicht, diese beiden nun bei uns aufzunehmen. Nun geleiteten wir sie nach oben. Wir hatten gerade eine ziemlich große Belegschaft von 10 Leuten, die um den Tisch saßen. Darunter unsere 5 eigenen Kinder, unseren Pflegsohn, die Großmutter, den Schwager und so fort. Wir haben sie keinen Tag und keine Stunde versteckt, sondern ich habe ihnen gleich am ersten Tag gesagt, wir werden morgen frei und frank, ich in der Mitte und rechts und links, die beiden Juden, durch den ganzen Ort gehen und jedermann herzlich grüßen, wenn sie fragen, wen haben sie denn da wieder zu Gaste, weil sie wussten, dass wir ein gästefreies Haus waren. Dann werde ich antworten, der Wahrheit gemäß. Die kommen von Berlin und haben Hunger und möchten mal wieder sich satt essen. Und dann waren die Leute zufrieden und haben uns Brot und Eier und Milch und Butter ins Haus gebracht. Und ich habe ihnen gesagt, jede Heimlichtuerei in dem kleinen Ort ist das Verkehrteste, das wir machen könnten. Da werden die Leute irgendwie unsicher, was da los ist. Während wenn wir frei und frank durch den Ort gehen und jedermann herzlich grüßen, natürlich nicht mit dem Hitlergruß, das waren die Leute damals auch noch nicht gewöhnt, dann wird's gut gehen. Und so war's auch.
Wie lange sind die beiden bei Ihnen geblieben?
Man konnte damals einen Gast nicht länger als 4 Wochen behalten, ohne ihn anzumelden. Dann musste er auf dem Rathaus angemeldet werden, wurden die Papiere und so weiter verlangt. Deswegen konnten wir sie nicht länger als 4 Wochen behalten. Ja, es war Weihnachten. Und da veranstalteten wir einen Gemeindeabend. Und da wollte ich der Gemeinde die Bilder von Steinhausen zeigen. Und da bat ich ihn, weil er sich sehr gut verstand auf die Technik, er möchte die ganze Geschichte in die Hand nehmen und dann der Gemeinde im Gemeindesaal vorführen. Für manche natürlich ein äußerst gewagtes Unternehmen, für mich etwas durchaus Selbstverständliches, weil dadurch wiederum kein Mensch drauf kam, dass das Juden sein könnten, sondern das mussten natürlich Christen sein.
Ja, unsere Freunde Krakauer kamen ohne Lebensmittelmarken, ohne Kleiderkarten. Und deshalb war es so gut, dass wir da auf dem Land waren, dem kleinen Ort, das ja bloß 800 Einwohner damals hatte. Und wo noch ganz die Sitte herrschte, dass man das Pfarrhaus beschenkt bei jedem Anlass, ob Besuch kommt oder ob Weihnachten wird. Jedenfalls kamen immer wieder die nötigen Gaben zusammen. Und wir haben uns dann aber auch noch bemüht, dass wir für unsere Leute etwas Wäsche bekommen konnten, von da und dort.
Wie ging das dann weiter?
Ich muss vorausschicken, wie es anfing. Es fing an im August 1943 in Köngen, im dortigen Pfarrhaus. Das war im ganzen Land bekannt um seiner Gastlichkeit willen. Und da waren sie nun die Ersten. War ein großes Haus, eine große Familie und hat für sie nach Leib, Seele, Geist und Gemüt gesorgt, was überhaupt menschenmöglich ist. Und nun als zweites Quartier kam ein ganz besonderes, das war Richard Gölz, der berühmte Kirchenmusikdirektor, mit seinem Chorbuch. Die hatten schon vor den Krakauers Juden aufgenommen. Und nach dem Krakauers laufend wieder, das wurde ihnen zum Verhängnis. Da war ein Arzt aus Berlin draus, der hatte sich etwas so unvorsichtig bewegt im Dorf und wurde dann angezeigt. Und damit war natürlich der Fall erledigt. Die Juden kamen davon und er wanderte ins KZ.
Verstehe ich Sie richtig? Diese Leute sind von Quartier zu Quartier, also im Wesentlichen von Pfarrhaus zu Pfarrhaus immer herumgereicht worden.
Ja, ohne Pässe zu besitzen. Die musste man meistens geleiten oder also Straßenbahn konnten sie benutzen.
Haben Sie nicht Angst gehabt um Ihre Kinder? Sie hatten 5 Kinder, sagen Sie. War das nicht sehr gefährlich für Ihre eigene Familie? Haben Sie da keine Angst gehabt?
Das wussten wir genau. Und meine Frau sagte, wenn sie draußen haufenweise zugrunde gehen im Feld, es war ja Krieg, und sterben dann für so etwas Schreckliches wie diese Dritte Reich, dann ist das wahrhaftig für uns das Gegebene, dass auch wir unser Leben einsetzen für etwas Richtiges, Gutes. Und dabei blieb's. Also meine Frau sowohl wie ich waren wie getragen über diese ganze Zeit. Furcht kam eigentlich nicht auf. Zudem wir die ganze Gemeinde mit ganz geringen Ausnahmen, die aber nichts machen konnten, hinter uns wussten. Es war noch eine Gemeinschaft zwischen Pfarrhaus und Gemeinde, wie man es heute kaum erkennt.
Bloß was dieses Ehepaar Krakauer Ackermann ausgestanden hat an Ängsten, das ist nicht zum Sagen. Wenn da bloß die Hausglocke getan hat, da fuhr die Frau zusammen mit einem spürbaren Ruck und hat sich oft wieder aufs Klo geflüchtet und eine Zigarette geraucht, bis sie sich wieder gefasst hatte, vor lauter Angst, es könnte die Gestapo oder SS vorm Haus stehen.
Das heißt, man hat gar nicht versucht, diese Leute nun alle ins Ausland abzuschieben, ihnen über die Grenze zu helfen, sondern man hat sie in diesem Kreis bewegt.
Ja. Also das haben wir selbstverständlich bedacht, sie in die Schweiz hinüber zu bekommen. Aber das war damals, so wie es stand, so riskant mit zwei Leuten und einer Frau, die noch derartig nervlich am Ende ist, dass wir es also nie wirklich ernsthaft in die Tat umsetzen wollten. Sondern uns sagt, das ist jetzt mal unsere Sache, dass es bei uns bleibt und wir sie durchbringen, koste es, was es wolle. Und es ist uns also Gott sei Dank einfach geschenkt worden. Wir selber waren erstaunt.
Hat es denn da irgendwelche Katastrophen auch gegeben für die Leute, die so hilfreich waren wie Sie? Also aus diesem Kreis von, wenn ich Sie recht verstanden habe, 44 ja. Häusern in ja. Württemberg?
Das ist uns ja gerade das Rätselhaft gewesen. Wenn Sie in die verschiedensten Umstände hineingerieten, was sowohl die Personen anbelangt, als die Gemeinden, als die Durchsetzung mit der Hitlerjugend und so weiter, nicht ein einziges Mal sind sie, beziehungsweise ihre Gastgeber, in Verlegenheit oder Schlimmeres gekommen.
Aber die Nazi war auch überall vertreten, natürlich. Wir hatten immer Feinde, die uns beobachteten, aber irgendwie waren ihnen die Augen gebunden, dass sie da nicht dahinter gekommen sind, dass es Juden sind. Wir haben den Herrn Krakauer ausquartiert, zu unserer Mesnerin in der Nachbarschaft, weil ich ja keinen Platz mehr hatte. Und da sagten wir nicht, um was es sich dreht, damit sie immer harmlos antworten konnte, wenn sie gefragt worden wäre.
Wo war denn die Schaltzentrale für Württemberg? In Stuttgart?
Nein, also die Schaltzentrale, das heißt der Ausgangspunkt, war Stuttgart. Er ist aber völlig zurückgetreten und in der Hauptsache waren es der Leiter der Bekenntnisgemeinschaft, Theodor Lieber, und meine Person. Wir zwei haben für Unterkünfte gesorgt. Und das war ja das Entscheidende. Ich raste mit meinem Motorrad durch die Gegend, um immer wieder neue Entdeckungen zu machen. Und es ist jedes Mal gelungen. Also sie sind nie irgendwie auf die Straße gesetzt gewesen, sondern sie waren immer abends in einem Haus und konnten übernachten in einem Bett. Mussten auch nicht etwa unten im Haus irren, sondern in einem Bett schlafen.
Also Sie haben 2 Jahre lang Quartier gemacht, Herr Dekan.
So will ich nicht sagen. Mit Lieber zusammen und auch je und je mit dem und jenem, die uns Angaben machten. So war es. Und die Leitung, die offizielle Leitung hatte niemand. Sondern die war selbstverständlich verankert in der Bekenntnisgemeinschaft. Bei Dieber und bei mir und bei anderen, bei Wilger und wie sie alle heißen. Und erst dann, wenn das klappte, diese, möchte ich sagen, selbstverständlich, aber nie aufs Papier gebrachte Zusammenarbeit. Gerade zum Beispiel Dieber, der hat sie an Weihnachten 1944 noch ins Haus gebracht, wo das Haus auch voll war mit Leuten. Der war auch vorher im KZ gewesen. Hat sich nicht rausbringen lassen, trotzdem er KZ hinter sich gebracht hatte und hat die Leute aufgenommen. Er musste ja wissen, dass er dauernd beäugt, beobachtet wird, wie wir. Und er hat sich dadurch nicht beengen und bedrängen lassen.